Situation war so, dass das Volk Israel in den Krieg gezogen und David ist daheim geblieben. Und alle anderen Männer, so zwischen 16 bis 60, waren mit dem Joab im Krieg. Es war relativ langweilig, alles. Er ist erst am Abend aufgestanden. Er ist eigentlich irgendetwas in seinem Palast gelegen und hat gewartet, bis es oben ist und hat an dem Krieg studiert. Am Abend ist er aufgestanden und ist aufs Dach gekommen. Und der David hat gewusst, was er auf dem Dach oben sieht am Abend. Er ist schon bewusst dort hochgegangen. Also ist er Er ist bewusst aufs Dach gegangen am Abend. Er dachte, so, jetzt gehen wir mal dort rauf. Und hat dann eine Frau zugeschaut und hat eine Frau gesehen von schönem Angesicht. Und hat die eingeladen. Die hat natürlich auch gewusst, dass ihre Mann nicht daheim ist. Er hat gesagt, kannst du in den Palast kommen. Und ja, sie ist schwanger geworden. Und nachher kann ich mir vorstellen, dass er dachte, überlegt, was mache ich jetzt? Und dann hat er eigentlich einen Plan gehabt. Er hat den Uria aus dem Militär heimgepfiffen und wollte, dass der heimgeht zu der Frau. Als das nicht auffliegt, dass die Frau von ihm schwanger ist. Hat der Uria heimgepfiffen, hat ihm ein Essen gemacht, hat ihn gefragt, wie es läuft im Militär, und hat gesagt, jetzt darfst du heimgehen. Aber der Uria war anscheinend ganz ein treuer Krieger und hat gesagt, ich gehe in die Kaserne schlafen. Er ist in die Kaserne schlafen und hat ihn am nächsten Abend noch einmal genommen, hat ihm genug Wein gegeben und hat gedacht, im betrunkenen Zustand geht er vielleicht heim. Aber der Uria war so ein treuer Krieger. Er ist auch dann nicht heim zu der Frau. Und hat ihn gefragt, warum nicht. Und hat gesagt, alle anderen Männer sind im Krieg. Wie sollte ich jetzt heimgehen und es geniessen mit meiner Frau? Ich bin auch im Krieg, ich bleibe dort. Und der Uria hat nicht gewusst, dass das eigentlich sein Todesurteil war. Und dann hat der David nichts mehr anders gewusst, wie wenn der Mann nicht heim will, hat er einen Brief geschrieben. Und der Uria hat dann nachher selber eigentlich sein Todesurteil zum Joab dreht im Feld Obersten, der das Ganze geleitet hat. Und dort ist gestanden, der Uria soll vorne herstehen. Und ja, er ist nachher tatsächlich umgekommen im Krieg. Die Botschaft ist zurückgekommen. Der Uria ist gestorben zum David. Bathsheba hat das vernommen. Und dann hat er Bathsheba von ihrem Mann. Und als die Brutzeit vorbei war, hat sie David zur Frau gekommen. So viele Leute haben das eigentlich nicht gewusst und nicht mitbekommen. Aber zuletzt noch auf dem Kapitel heisst es, sobald sie aber ausgetrauert hatte, sandte David hin und ließ sie in sein Haus holen und sie wurde seine Frau und gebar ihm einen Sohn. Aber dem Herrn missfiel die Tat, die David getan hatte. Der Herr hat sie gesehen und sie hat ihn nicht gefallen. Und dann ist ein Prophet gekommen. Das kennen wir auch vom Saul. Und etwas passiert ist, ist ein Prophet gekommen. Und der Nathan ist zum David gekommen und hat eine Geschichte erzählt. Ich erzähle euch jetzt nicht schnell das Kopfchen länger, wenn ich das vorlese. Und zwar hat er erzählt, das war einmal ein ganz reicher Mann gewesen. Der hatte ganz viele Schafe gehabt, ganz viele Rinder, hat alles gehabt, was er sich gewünscht hat. Und es war ein Mann gewesen, der hatte nur ein Schaf gehabt. Und hat dem Schaf gut geschaut, dass er durfte am gleichen Ort schlafen wie dem Mann. Es war dem alles wert gewesen. Und dann hat der reiche Mann Besuch bekommen. Und der reiche Mann hat das Schaf vom armen Mann geholt und hat es geschlachtet und hat das seinem Besuch vorgetragen. Diese Geschichte hat der Nathan ihm David erzählt. Und dann hat sich der David angefangen aufregen und hat gesagt, der reiche Mann soll sterben, er muss im armen Mann vierfache umzahlen und ist des Todes schuldig. Und dann hat der Nathan gesagt, David, der reiche Mann ist schuldig. Du hast dir vom einen Mann die Bathsheba geholt und hat ihn so gut gemacht. Und dann hat er zu ihm gesagt, so spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen, aus deinem eigenen Hause und will deine Frauen nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne, denn du hast es heimlich getan. Ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Licht der Sonne. Und dann hat der David zum Nachhinein ganz, ganz wichtig. Hat der David gesagt, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben, aber weil du die Feinde des Herrn Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Das ist etwas, was der Vater von uns kommt. Wir gehen doch einmal ein bisschen zurück zum Saul. Wie sagt der David, ich habe gesündigt. Und jetzt gehen wir zurück und schauen, was hat der Saul gesagt, wo der Samuel gekommen ist. Und zwar ist das im 1. Samuel 13, 11 und 12. Das ist die Situation mit dem Dankopfer und dem Brandopfer, wo der Saul nicht hätte verbringen und ist das Volk so ein bisschen unruhig geworden und hat das gleich gemacht. Er hätte nicht mögen auf Samuel warten. Und dann kommt der Samuel und der Samuel hat zum Saul gesagt, was hast du getan? Saul antwortete, ich sah, dass das Volk von mir wegzulaufen begann und du kamst nicht zur bestimmten Zeit, während doch die Philister sich schon in Michmas versammelt hatten. Da dachte ich, nun werden die Philister zu mir herabkommen nach Gilgal und ich habe die Gnade des Herrn noch nicht gesucht. Da wagte ich's und opferte Brandopfer. Und in David seine Antwort war, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und der Saul hat gesagt, die anderen sind schuld und die Umstände und überhaupt und ich bin nicht mehr können warten und du bist nicht gekommen. Wenn ich jetzt eine zweite Situation vom Saul im 15, wo er hat so den Bannbau strecken an Amalek. Und dann hat er doch, das haben wir auch gehört, hat er noch den Kind so gehalten und dann ist der Samuel auch zu ihm. Als nun Samuel zu Saul kam, sprach Saul zu ihm, gesegnet seist du vom Herrn, ich habe des Herrn Wort erfüllt. Samuel antwortete, und was ist das für ein Blöken von Schafen, das zu meinen Ohren kommt, und ein Brüllen von Rindern, das ich höre? Er hat alles so gehört, den ich mir gesagt habe, dass der Bannbau streckt soll werden an allen. Und Saul sprach, von den Amalekiten hat man sie gebracht, denn das Volk verschonte die besten Schafe und Rinder, um sie zu opfern dem Herrn, deinem Gott, an dem anderen haben wir den Bann vollstreckt. Und hier seht ihr Saul, das Volk hat es, die anderen haben es. Der David hat hier genauso gut können sagen, ja die Frauen, sie hat mich verwünscht, die haben mich gar nicht gewollt, es ist echt die Palast hier gekommen. Aber hier sagt der David, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Und ich denke, das ist ganz ein grosser Unterschied von diesen zwei Männern. Wir haben schon einmal gesagt, der Saul hat auf einem höheren Niveau die Welt geschlagen. Aber hier hat der David und hier, David kann sagen, hey, es hätte eh jemand an der Front müssen stehen, warum jetzt nicht gerade Uria? Sonst hätte es einen anderen unschuldigen Mann getroffen. Jemand wäre sowieso gestorben. Er hat ganz, ganz viele Ausreden können finden. Und es ist doch so, als im Krieg viele Männer umkommen, jetzt hat es halt gerade der Uria getroffen. Es tut mir ja auch leid. Und ich bin jetzt so gut gewesen und habe halt durch seine Frau genommen, als sie nicht lange Witwe ist. Oder was auch immer. So hat der Saul reagiert. Und ja, ich weiss nicht, ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Ja, ich denke, wir Menschen haben von unserem, wenn wir menschlich reagieren, reagieren wir wie der Saul. Immer wieder. Immer wieder bringen wir Ausreden. Entweder tun wir sie einfach in unserem Kopf zuweglegen oder wir sagen sie auch. Wir müssen mal achten, wie viel als wir Ausreden bringen. Irgendwelche Art. Wir schnören uns einfach aus den Situationen raus. Und ich denke, das ist das, was der David ausgemacht hat, als es später auch heisst, das ist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er hat Fehler gemacht, aber er hat nachher gesagt, ich habe gesündigt. Punkt. Und es ist nicht mehr gekommen, er hat sich nicht rausgeschnürt. Und der Herr hat nachher gesagt, wir wissen auch, der Herr hat zum Saul gesagt, nachher, du hast alles verloren, das Königreich nehme ich von dir. Punkt. Und hier sagt er zu einem, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber nicht Konsequenzen. Der Herr hat ihm vergeben, das ist schon in unserem Leben so, der Herr vergibt uns die Sachen, die wir falsch machen, aber Konsequenzen tragen wir. Und der David hat hier Konsequenzen gehabt, der Sohn ist gestorben, er ist nachher gerade krank geworden und irgendwie zwei Wochen später ist der Sohn gestorben, der Bathsheba geboren hat. Plus hat er mir ja auch gesagt, wegen seiner Frauen, dass ein anderer werden seine Frauen nehmen und dass das mit Übersteckten wird passieren, wie er es mit der Bathsheba gemacht hat, sondern das ganze Volk hat. Das kann auch passieren, der Absalom. Lesen, dann ist er nachher her und hat die Frauen genommen und das ganze Volk hat es gesehen. Das war ganz offensichtlich. Und zwar in so einem Krieg, wo der David losgezogen ist und der Absalom ist daheim geblieben und hat seine Frauen genommen. Das ist also alles passiert, Konsequenzen hat der David, aber er hat nicht das Leben verloren. Eben im ganzen Gegensatz zum Saul. Alles verloren hat. Und jetzt möchte ich noch eine Geschichte aus dem Neuen Testament vorlesen. Aus dem Matthäus 18. Ich glaube, eine, die wir auch schon gehört haben. Das eine ist das Bußtun und das andere ist Vergehen. Also beim Vorbereiten gemerkt, die Themen sind ganz, ganz nah beieinander. Das ist eigentlich fast das Gleiche, ob wir jemandem vergeben oder ob wir Buss tun. Das ist so ineinander verhängt. Und zwar kommt da der Petrus zu Jesus. Da tat Petrus zu ihm und fragte: Herr, wie oft muss ich denn meinem Bruder, der an mir sündigt, vergeben? Genügt es 7-mal? Jesus sprach zu ihm: Ich sage dir, nicht 7-mal, sondern 70-mal 7-mal. Darum gleicht das Himmelreich einem König, der mit seinen Knechten abrechnen wollte. Und als er anfing abzurechnen, wurde einer von ihm gebracht, der war ihm 10.000 Zentner Silber schuldig. Da er es nun nicht bezahlen konnte, befahl der Herr, ihn und seine Frau und seine Kinder und alles, was er hatte, zu verkaufen und damit zu bezahlen. Da fiel ihm der Knecht zu Füßen und flehte ihn an und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir alles bezahlen. Da hatte der Herr Erbarmen mit diesem Knecht und ließ ihn frei, und die Schuld erließ er ihm auch. Da ging dieser Knecht hinaus und traf einen seiner Mitknechte, der war ihm 100 Silbergroschen schuldig, und er packte und würgte ihn und sprach: Bezahle, was du mir schuldig bist. Da fiel sein Mitknecht nieder und bat ihn und sprach: Hab Geduld mit mir, ich will dir's bezahlen. Er wollte aber nicht, sondern ging hin und warf ihn ins Gefängnis, bis er bezahlt hätte, was er schuldig war. Als aber seine Mitknechte das sahen, wurden sie sehr betrübt und kamen und brachten bei ihrem Herrn alles vor, was sich begeben hatte. Da forderte ihn sein Herr vor sich und sprach zu ihm: Du böser Knecht, deine ganze Schuld habe ich dir erlassen, weil du mich gebeten hast. Hättest du dich da nicht auch erbarmen sollen über deinen Mitknecht, wie ich mich über dich erbarmt habe? Und sein Herr wurde zornig und überantwortete ihn den Peinigern, bis er alles bezahlt hätte, was er ihm schuldig war. So wird auch mein himmlischer Vater an euch tun, wenn ihr einander nicht von Herzen vergebt, ein jeder seinem Bruder. Was mir hier ganz wichtig dunkt: Vergeben tun wir nie im anderen zu lieb. Das ist manchmal so in unseren Köpfen. Das ist ein bisschen, Humanismus. Wir haben das Gefühl, ich vergebe dir jetzt, dir zu lieb, dass es dir besser geht. Vergeben tun wir immer nur uns selber zu lieb. Wenn ich in der Anita etwas nicht vergeben, das ist es wie, sie kann frei durch die Welt laufen und einlaufen, immer hinterher mit dem Stuhl, den ich ihr nicht vergeben. Das ist so ein Bild. Sie kann einfach durchlaufen, wenn ich ihr nicht vergeben, ist es wie, ich binde mich an sie und laufe ihr hinterher mit dieser Last, die ich ihr nicht vergeben. Und wenn ich nicht vergeben, dann tue ich mich selber dem Folterknecht ausliefern. Und das wissen wir alle, Bitterkeit macht krank. und wie viel Wut und Ablehnung dass wir so in unserem Rucksack tragen, das ist immer unsere eigene Entscheidung. Klar ist es manchmal wirklich schwierig, jemandem zu vergeben, aber wir werden es nur mehr uns selber zu lieb machen. Und wir bescheissen uns selber, wenn wir es nicht machen. Und wir müssen nie denken, wir bescheissen den anderen, wenn wir es nicht machen. Der andere ist frei. Es ist mir auch hier interessant, zuerst wären seine Frau und seine Kinder wären verkauft worden. Nachher hat ihm der Herr das erlassen, er ist weitergegangen. Er hat der andere ins Gefängnis da, wo ihm der 1000. Schuldig war von dem, was er Schulden hatte. Und nachher ist er, nur er, nicht seine Frau und seine Kinder, die sind frei gewesen. Nur er ist zu dem Peiniger gekommen. Und hat dort müssen, ich weiss nicht. Und genau das Gleiche passiert mit uns. Wenn wir vergeben, ist es nur um unseren Selbstwillen. Und ich vergebe, weil ich nicht gefoltert werden will. Und einfach so die zwei Beispiele von einem David, wo er gemerkt hat, das ist falsch gewesen, hat er kapituliert und hat gesagt, Herr, ich habe falsch gehandelt, vergib mir. Und die Sünden sind ihm vergeben worden. Wir wissen auch, als Bathseba ihm nachher den Sohn geboren hat, der König geworden ist, der Salomon, ist der Bathseba ihr Sohn gewesen. Und auch die zeigt mir das so offensichtlich, der Herr hat vergeben. Es war für ihn kein Problem gewesen nachher, als er genau von dieser Frau, die so einen schlechten Anfang hatte, sein Reich weitergeht. Der nächste König ist er geworden, aber der andere Sohn ist gestorben. Und der Absalom hat auch nachher wirklich daran glauben. Der Herr war auf Davids Seite gewesen, aber er hat Konsequenzen getroffen. Aber die Schuld ist vergeben. Auch hier im Neuen Testament. Wenn wir vergeben, das ist wirklich teilweise mit Tränen verbunden und gar nicht einfach. Aber wir retten unser Leben. Wir selber kommen nicht vor einen Folterknecht. Wir selber werden mit dem Peiniger vorgeführt. Und ich einfach so, ja, wenn ich so die Geschichten miteinander vergleiche, einfach so gemerkt habe, das Leben besteht so viel daraus, den Kopf runterzuheben. So viel ist der Weg. Und das sind so Entscheidungen. Saul und der David von außen sind die Männer gleich gewesen. Du hast dich nicht einfach so dran können beurteilen, wo wir sie jetzt beide sehen. Wir könnten nicht dran sagen, was ist gut und was ist schlecht. Es ist auch nicht voll so gewesen. Es ist wirklich in Details noch hingehangen. Aber ich merke, diese Entscheidungen können wir nicht von außen beurteilen. Ich kann nicht von außerem jemandem sein Herz beurteilen. Und ich merke bei mir selber, meine Ausreden lege ich mir ganz viel im Herz zu weg. Das tue ich ja nicht mal sagen. Und ob ich jetzt jemandem vor 20 Jahren vergeben habe oder nicht, das könntet ihr nie beurteilen in meinem Leben. Das ist so etwas, was im Herzen stattfindet. Und Jesus beurteilt uns nach unserem Herz. Und ich merke, es ist manchmal so ein Kampf, die richtige Herzenshaltung zu haben. Zu merken, wenn ich einsehe, ich habe etwas falsch gemacht, so schnell habe ich die Tendenz zu sagen, ja, die anderen haben gestört und du das auch. Die anderen haben wollen und ich habe ja wollen warten, aber es ist halt dann nicht mehr gegangen. Oder wir haben ja nur die weißen Tücken schon genommen, um dir her ein Brandopfer zu bringen. Oder was auch immer. Das Leben können wir uns durchbringen und ausreden. Immer wieder. Aber der Herr sagt, du bist auch in der großen Schule. Und du siehst, du hast es immer mehr. Nicht nur eins, kann man auch noch mit dem Kaffee versorgen. Ich habe die Sünde gefunden. Das ist alles in seiner Kraft. Gar nicht mehr. Und dann ist im Herzen nicht gemacht und er gesagt, du hast gesündigt. gesündigt, aber du wirst nicht sterben. Ich weiss nicht, was passiert wäre, wenn dort der David gesagt hat, es hätte ja gleich jemand müssen sterben vorne ab in der Armee. Oder die Placebo hat mich verwünscht. Oder. Ich weiss nicht, was dann der Nathan gesagt hat. Aber so sind es unsere Herzensentscheidungen, die uns das Leben geben können. Und manchmal beurteilt sich das so wie später. Manchmal denke ich, ja, man lebt manchmal so darauf her. Auch jetzt, ja, wenn du so zurückschaust auf die Jahre, wo du 20 warst, oder 18, 19, wie du das Gefühl hast, du kannst alles machen im Leben. Es liegen dir alle Wege offen. Es ist alles möglich, egal wie ich mich entscheide. Wird man doch so nach den 30 merkt man, ja, es ist halt der Weg, den wir laufen. Und er hat seine mühsamen Sachen und er hat seine Steine drauf. Und plötzlich merke ich, wie so Entscheidungen, die ich vor 10 Jahren getroffen habe, mit meinem Herz so klein waren, manchmal 10 Jahre später so gross werden können. Oder so Sachen, die ich vielleicht so unüberlegt gemacht habe mit 18. Ich habe letzte Woche gerade mit einer 50-jährigen Frau geredet und die hat mir einfach so erzählt, schau, als Teenager, ich habe Sachen falsch gemacht und ich trage die Konsequenzen bis heute. Und gleich habe ich bei ihr gemerkt, sie hat einfach mir so wollen sagen, schau, manchmal macht man in so jungen Jahren Sachen falsch, unüberlegt, aber sie hat sich nachher wirklich gute Entscheidungen getroffen und sie hat immer wieder mit ihrem Herz daher gesucht. Und sie ist heute an einem ganz guten Platz. Und gleich haben sie gemerkt, als sie zurückschaut, hat sie gesagt, hey, ich habe meine Konsequenzen gedreht für die Fehler, die ich gemacht habe mit 18 bis 20. Und gleichwohl hast du so Gnade in ihrem Leben gesehen. Mit 50 haben sie gemerkt, ja, sie hat zwar eben Drogen genommen hatte. Sie hat zwar ein uneheliches Kind, aber das würde ihr heute merken, die hat ein geniales Leben. Aber das ist, weil nachher ihre Herzenshaltung dabei gestimmt hat. Und das ist das, was ich so merke. Und manchmal können wir uns im besten, saftigsten Leben mit unserem Herz daneben entscheiden. Und wir können uns in wirklich harten Zeiten mit dem Herz richtig entscheiden. Und das wird sich später auszahlen. Das ist nicht gerade, auch im David sein Leben war nachher mühsam gewesen. Der Sohn ist gestorben und der hat durch seine Trauer durch müssen. Er musste Konsequenzen tragen. Aber es hat sich gut entwickelt nachher. Und ja, ich habe für mich so gemerkt, auch beim Vorbereiten, auf das kommt es darauf an. Wie entscheide ich mich im Herzen, wenn ich konfrontiert werde, dass ich es Buß tue oder dass ich es vergebe? Wie entscheide ich mich und was will ich wirklich? Und diese menschlichen Herzen haben einfach alle so eine Tendenz, zum oben durchzufliegen. Und es fällt uns nicht einfach zu sagen, ich habe gesündigt. Ich liege falsch. Und gar niemand anders. Es ist niemand anders geschuld, nur ich selber.